Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckle.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Ja, wir starten wie immer mit der therapeutischen Einstiegsfrage. Worüber würdest du heute gerne sprechen?
Ja, ich möchte heute gerne über etwas sprechen, worüber vermutlich gar nicht so gerne sonst gesprochen wird, nämlich über das Thema Sucht, also Konsum und Sucht und ja, im weitesten Sinne, was man so Abhängigkeit, Erkrankung, Abhängigkeitssyndrome nennt. Also so ein bisschen unser Verhältnis dazu, ja, mit Dingen, die was mit uns machen, sozusagen. Und ja, ne, warum sage ich, wird vielleicht nicht so gern drüber gesprochen. Es gibt vielleicht, würde ich sagen, wenige Themen oder Problemfelder, die einerseits so schambelastet sind und auch irgendwo ne so zum Teil stigmatisiert und auf der anderen Seite so wahnsinnig weit verbreitet. Weil ich würde jetzt einfach mal kühn behaupten, dass jeder Mensch das wahrscheinlich kennt, dass er so einen Moment hatte, wo er vielleicht was konsumiert hat oder gemacht hat, was er so eigentlich gar nicht wollte oder ne so ein Gefühl hat, dass es hier ein starkes Verlangen gibt oder ein nachgehendes Verlangen mit danach folgendem Schuldgefühl oder so. Und das uns, ja, ich denke mal, uns Menschen eigentlich sehr vertraut und bekannt ist. Und gleichzeitig tun wir, glaube ich, so ein bisschen so, als wäre es nicht so. Und genau, deswegen, ja, ein umso, wie ich finde, wichtigeres Thema, darüber zu sprechen. Ja, wie kam dir das Thema denn vor?
Ich fand das Thema deswegen cool, weil wir sagen ja auch gerne, der Psychologie-Podcast von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Und ich finde, das ist so ein Thema, was da super zu passt, weil das aus Therapeutinnen-Sicht natürlich total interessant ist. Und die Frage, wann braucht es Therapie und was ist eigentlich eine Sucht überhaupt in Abgrenzung zu schädlichem Gebrauch und solche Dinge. Aber das ist auch eben für die Wirtschaft total relevant und interessant, weil das in Betrieben natürlich eine Rolle spielt, weil es eine der häufigsten psychischen Erkrankungen ist. Und deswegen das Thema betriebliche Suchtprävention auch ein mega, mega interessantes Thema ist, wo wir hinten raus mal gucken können, wie können Führungskräfte das ansprechen, wenn sie da einen Verdacht haben, wie viel Verständnis braucht es und wie viel muss man dann aber auch sich abgrenzen und hart sein. Und deswegen bin ich, ja, freue ich mich auf das Thema.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also jetzt mal auch abgesehen vom Unternehmenskontext, diesen Spagat auch irgendwo so hinzubekommen. Auf der einen Seite eben nicht, ich sag mal, noch ins gleiche Horn der Stigmatisierung und Bewertung zu blasen und oder zu dämonisieren, so pauschal. Und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich das Leid, was damit einhergehen kann, auch klar vor Augen zu haben und auch als das zu benennen, was es ist. Dass das wirklich ja eine Gratwanderung so sein kann. Ne? Und das glaube ich, also es gilt ja immer gern oder immer bei, wenn es um die Psyche und oder um psychologische Phänomene geht, dass man sagt, es kommt immer drauf an. Aber gerade, finde ich, in dem Bereich ist so eine Differenzierung und genau zu schauen, worüber reden wir gerade eigentlich und warum haben wir da welche Bewertung und welche Einschätzung, dass es da besonders wichtig ist mit einem offenen, aber klaren Blick und Fingerspitzengefühl. Genau. Sehr schön.
Ja. Wir wollten ja mal starten mit der Frage, was ist denn eigentlich Sucht? Ab wann sind Menschen süchtig? Ist das, wenn die jeden Tag konsumieren?
Genau, das ist eine gute Frage, ne? Da gibt es so allgemeine Kriterien und die können wir uns ja mal anschauen. So nach ICD-10, also dem Klassifizierungssystem von Krankheiten und psychischen Erkrankungen, da werden folgende Punkte genannt. Als erstes starker Konsumdrang, was man auch Craving nennt. Ich denke, viele Menschen kennen das zum Beispiel schon allein, wenn es um die Lust geht auf Süßigkeiten. Ne? Also ich kenne das zumindest. Das ist ein Punkt.
Ich habe gerade überlegt, wie man Craving noch besser beschreiben kann. Ne? Dass es eben auch Gedanken sein können, zwischendrin irgendwie wieder an das Suchtmittel zu kommen, wann ist wieder der Moment, dass man gerade Lust hätte da drauf. Ne? Und je mehr davon da ist, so lustvolle, hinziehende Gedanken oder die vorbereitende Tätigkeiten und so, das sind alles Dinge, die unter Craving fallen.
Und auf jeden Fall ist es ein Zustand, wo was fehlt. Ne? Also dieses Craving ist im Prinzip das Gefühl, dass es also entweder eine Leere gibt oder ein unangenehmes Gefühl und dass quasi der Normalzustand oder der gute, der harmonische, der ausgeglichene Zustand, ne, also der Gedanke, dass der nur damit erreicht wird, das, worauf man dann eben, ne, also worauf sich das Craving richtet, wenn das zugeführt wird. Genau, das ist, ja, stimmt, ist eigentlich ein wichtiger Punkt, ne, dass einem das Gehirn das dann auch so ein bisschen so vorgaukelt, als wird was fehlen, ne, also das fühlt sich dann ja tatsächlich erstmal so an. Genau, der zweite Punkt, der genannt wird, ist Kontrollverlust. Und mit Kontrollverlust ist jetzt nicht gemeint, dass man irgendwie rumschreit oder auf den Boden fällt und rumrollt oder so, sondern dass es vielleicht eine gewisse Vorstellung oder Absicht gab, wie viel von etwas konsumiert wird und diese Grenze dann aber nicht eingehalten wird. Also das, was wenn Menschen das beschreiben, ich kann nicht nur ein oder zwei Gläser Wein trinken. Wenn ich die Weinflasche aufmache, dann wird sie auch ganz geleert und die zweite noch hinzu zum Beispiel. Also sowas, dass innerhalb des Konsumierens sozusagen dann kein natürlicher Stopp mehr kommt.
Und bei so Kriterien, ICD-10, ist es ja auch so, dass nicht alle erfüllt sein müssen, sondern einzelne davon. Ne? Und in dem Fall sind es 3 von denen, die wir jetzt vorlesen, richtig?
Ganz genau, 3. Ja. Als nächstes ist die Toleranzentwicklung. Das ist eben auch so klassisch, dass die gleiche Menge nicht mehr den gleichen Effekt bewirkt. Also, dass die Dosis gesteigert werden muss, um eine ähnliche Befriedigung zu bekommen. Und da gibt es irgendwie, das müssen wir verlinken, ganz süß, ich sag mal, wie so eine Art Trickfilm oder so ein Animationsfilm. Kennst du den?
Den habe ich dir gerade tatsächlich schon in den Chat gestellt, als Idee, dass wir das in die Shownotes machen können. Da haben wir das Gleiche gedacht.
Ja, also mit diesem, ne, wo diese, ich weiß gar nicht, was für ein Vogel oder so eine Kreatur ist, ne, das ist etwas.
Kiwi is a golden nugget. It's delicious, heißt das bei YouTube.
Ja, das ist sehr schön. Wo gezeigt wird, dass eben, ne, beim ersten Konsum einer, ne, wahrscheinlich soll es eben eine eine Substanz sein, die eben gute Gefühle verursacht und die es am Anfang eben ganz berauschend und ganz angenehm und toll erlebt wird und dass dieser tolle Effekt aber bei den weiteren Einnahmen dann nicht mehr erzielt wird und dadurch dann immer mehr und immer öfter versucht wird, das wieder zu erreichen, ne? Weil das dann so schön war. Genau, als nächstes Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Substanzkonsums, also dass der Alltag da vielleicht mehr drumherum gebaut wird oder dass, ich sag mal ganz plakativ, verschiedene Freunde nicht mehr getroffen werden oder Veranstaltungen nicht besucht, wenn man zum Beispiel sagt, da darf ich nicht rauchen oder so und ich dann sozusagen das dann dahin quasi auswähle. Und ich denke, die meinen aber auch, dass Interessen jenseits des Konsums auch einfach immer uninteressanter werden. Also, dass eher mit dem Konsum verbundene Tätigkeiten oder Aktivitäten oder Gruppen oder so einfach priorisiert werden und die anderen einfach vom Interesse in den Hintergrund treten. Genau. Mhm. Genau. Und als letzten Punkt, anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen. Also das heißt, entweder dass es eben körperliche Folgen gibt oder vielleicht gibt es auch finanzielle Folgen, vielleicht gibt es Folgen auf der Beziehungsebene, ne, dass die Beziehungen nicht mehr funktionieren und so weiter. Das kann alles Mögliche sein und dass das aber eben nicht zu einer Veränderung da im Konsumverhalten dadurch kommt. Genau, das sind so Punkte. Ich überlege gerade, ob das, ne, also es gibt ja stoffgebundene Süchte und es gibt auch nicht stoffgebundene Süchte, wie zum Beispiel Kaufsucht, Sexsucht. Man kann auch süchtig sein, ne? Nach Sport zum Beispiel oder, na, was fällt dir noch ein?
Sowas wie Trichotillomanie oder Skinpicking. Also so, wenn man zum Beispiel sich die Haare ausreißt oder an Dingen rumknibbelt und immer wieder die Krusten aufmacht oder an irgendwelchen Hautunreinheiten rumdrückt und auch da das gehört ein bisschen in Richtung Zwänge und impulsives Verhalten und sowas. Aber auch das folgt einer ganz ähnlichen Logik, dass es nicht zu tun eben so ein Unwohlsein auslöst und so eine Spannung und die dann durch das Tun wieder runtergefallen wird, die Spannung, und dann ist aber ein Schuld- und Schamgefühl da und so weiter und so fort. Dann geht der Kreislauf irgendwie wieder von vorne los, dann ne, ist das nächste, die nächste Hautunreinheit oder die nächste Kruste oder wie auch immer, ne, das ganze Verhalten wieder, und dann geht es wieder von vorne los und so weiter und so fort. Also solche Themen fallen mir noch ein.
Total. Und damit beschreibst du, finde ich, auch schon so den, wann wird denn eigentlich ein Konsum problematisch? Und ich finde, und der wird dann problematisch, wenn der eben so eine, ich sag mal, wenn das zu so einer Art Beziehung wird, die dann so einen großen Stellenwert bekommt. Also das, die Auseinandersetzung mit dem, ja, wo man dann eben dieses Verlangen nach hat oder dieses sich so süchtig nachfühlt, das ist dann fast so wie die Beziehung mit einem Menschen oder so. Also das denkt man dann die ganze Zeit dran und fühlt sich, möchte gerne, und dann fühlt man sich aber wieder schuldig. Es ist etwas, womit man sich die ganze Zeit beschäftigen könnte, und da kommen wir dem schon auch näher, was es zum Beispiel auf der psychologischen Ebene dann eben für eine Funktion haben kann. Das kann ja natürlich wahnsinnig viel Raum einnehmen. Also je weiter die Sucht und die Abhängigkeit sozusagen vorangeschritten ist, desto mehr Raum kann es einnehmen und verdrängt natürlich dann auch eben die Auseinandersetzung mit anderen tatsächlichen Themen oder auch den Raum für Beziehungen jenseits dessen. Ne? Das kann sich dann sehr in den Mittelpunkt drängen sozusagen. Und wenn ich therapeutisch arbeite, dann steht die Frage, ne, nach solchem Konsum beziehungsweise auch nach solchem eher süchtigen Verhalten eher, ne, bei den Bewältigungsstrategien unter den vermeidenden Strategien. Und das heißt, dass ich halt mit etwas im Außen versuche, meine Emotionen zu regulieren, dass im Außen etwas, also dass ich mich sozusagen nicht ich mich nicht um mich kümmern möchte sozusagen, sondern das im Außen soll mir das gute Gefühl machen oder mich von meinen schlechten Gefühlen erlösen sozusagen. In der Schematherapie spricht man dann da auch von externen Selbstberuhigern, ne? Also so, dass es quasi, ich sag mal, wenn man es jetzt ein bisschen plakativ sagen möchte, da wo die Mutter eigentlich getröstet hat, kann dann das warme, wohlige Gefühl vielleicht irgendwie einer psychogenen Substanz dann also diese Funktion übernehmen. Und da kommen wir dann eben generell gesehen dahin, wann wird das eigentlich problematisch? Ist jetzt jede Art von Konsum, von Rausch, von hedonistischem Verhalten, von Genussorientierung direkt problematisch? Ist nur in der Abstinenz oder Askese sozusagen, ne, das Glück und die Weisheit? Das würde ich überhaupt nicht so unterschreiben. Ich meine, da kommen wir ein bisschen in den philosophischen Bereich auch, aber ich denke nicht, dass es Verhalten per se pathologisch oder problematisch ist, sondern wann es eingesetzt wird, ne? Wenn es in dem Moment zur Lösung eines inneren Problems sozusagen genutzt wird, dass es dann das Potenzial eben bekommt. Und das ist so die eine Seite. Und dann kommt halt eben noch etwas Spezielles hinzu, was du eben auch gesagt hast, ne, mit Schuld und Scham, und was dann wieder den Kreislauf, ne, oder den Teufelskreis sozusagen wieder so antriggert. Und da würde ich total gerne das Kapitel aus dem kleinen Prinzen vorlesen, wo der kleine Prinz den Säufer trifft. Also der kleine Prinz, das ist ein Buch, ein Büchlein mit so hübschen Illustrationen auch von Antoine de Saint-Exupéry, und das ist so, ich glaube, in den 40er Jahren kam das raus, und es geht um eine Geschichte eben eines kleinen Prinzen, der auf einem Planeten lebt und irgendwann loszieht und verschiedene Planeten besucht und da verschiedene Begegnungen hat. Und eine Begegnung ist die mit dem Säufer. So, los geht's. Der nächste Planet wurde von einem Säufer bewohnt. Sein Besuch war nur sehr kurz, doch versenkte er den kleinen Prinzen in eine tiefe Traurigkeit. »Was machst du hier?« sprach er zu dem Säufer, den er stumm sitzend vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen vorfand. »Ich trinke«, antwortete der Säufer mit düsterer Miene. »Und warum trinkst du?« fragte der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, antwortete der Säufer. »Was willst du vergessen?« fragte der kleine Prinz, der ihm schon leid tat. »Ich will vergessen, dass ich mich schäme«, gestand der Säufer und ließ den Kopf hängen. »Über was schämst du dich?« fragte der kleine Prinz beharrlich weiter, denn er wollte ihm helfen. »Ich schäme mich, weil ich saufe«, sagte der Säufer abschließend und hüllte sich in tiefes Schweigen.
Ja, der kleine Prinz, der hat so viel schöne Weisheiten, ne? Ja, ich glaube, das ist dann tatsächlich das, was es irgendwann auch total schwer macht, für Außenstehende das Thema zu verstehen oder und auch für Betroffene wieder, also überhaupt rauszufinden, weil, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr klar ist, was Henne und was Ei ist. Und am Beispiel von einem Fall, der mir, ne, sehr vertraut ist, da ging es zum Beispiel um nicht mehr schlafen können ohne Alkohol abends. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass jeden Abend trinken den Schlaf auch verschlechtert und eben ja auch körperlich viele Dinge auslöst, wie zittrig sein, Angstzustände. Der Körper ist ja ein Zellgift, ne? Und dass das wiederum aber dazu geführt hat am nächsten Abend, dass irgendwie das Gefühl so schlecht war, dass man wieder nicht einschlafen konnte und dann wieder getrunken hat und so weiter und so fort, ne? Und dann die psychische Scham darüber, dass man trinkt und dass man feststellt, man hat da vielleicht ein Problem, kommt auch noch oben drauf, macht die Stimmung schlechter und so weiter und kann man abends nicht einschlafen. Also, naja, dann trinke ich wieder, ne, bevor ich gar nicht geschlafen habe und ja, so. Ja, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, bin ich eigentlich traurig und trinke deswegen oder traurig, weil ich getrunken habe.
Absolut. Und, ne? Ja. Ja, und auch so diese Abwärtsspirale jedes Mal, wenn man sich vielleicht selber so für sich vorgenommen hat, jetzt, ich trinke jetzt nicht oder ich konsumiere dies oder jenes nicht und schafft das dann nicht. Und das, was das ja auch so, ne, so für die Selbstsicherheit bedeutet, dann immer wieder sozusagen von sich selbst enttäuscht zu sein oder, ne, zu sehen, ich kann das nicht gut steuern, wodurch dann ja auch wieder innere ungute oder als ja unangenehm erlebt, Zustände einfach dadurch auch eher begünstigt werden oder auch eine Angst auch eher getriggert werden kann, wodurch ich dann wieder eine Beruhigung brauche, die dann eben eher da mit einhergeht. Und es gibt auch noch auf einer anderen Ebene, die so ein bisschen jenseits der Scham liegt, das auch sein kann dadurch, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ne, durch ein Suchtproblem vielleicht in meine Beziehung verloren gehen. Ich habe jetzt so ganz klassisch irgendwie keine Ahnung, weil man jetzt nicht aufgehört hat zu trinken und das problematisch war im Verhalten, in der Beziehung, in der Interaktion, die Partnerperson einen verlassen hat, dann ist ja auch tatsächlich sein kann, dass sozusagen die Beziehung zu dem Suchtstoff das Einzige ist, was einem eigentlich noch so bleibt. Also, dass man gerade dann noch weniger darauf verzichten kann, was dann vielleicht dann zu noch mehr ja Distanzierung, ne, anderer sozialer Bereiche führt, ne, oder vielleicht gibt's dann auch noch Schwierigkeiten im Job und so weiter und es einem dann so vorkommen kann, dass das ja, ne, dass die Abhängigkeit eigentlich so das Einzige ist, was man noch so hat, ne, was einem dann so helfen kann. Und das ist dann so die Krux, warum es dann auch so schwierig oft ist, das dann auch loszulassen. Ja, wir haben ja ganz viele tolle O-Töne. Und wenn du magst, wollen wir dann mal mit den O-Tönen von Stefanie Bötsch beginnen.
Gerne.
Hallo liebe Deepshit-Talks-Hörer, ich bin Stefanie Bötsch, ich bin Suchttherapeutin, habe Master in Suchttherapie und mache den Podcast Psychoaktiv, wo ich alle 2 Wochen über Sucht, Drogen und Konsum aufkläre und das alles auf einer wissenschaftlichen Basis und ich freue mich, dass ich heute für diese Folge euch ein paar Einblicke in mein Feld geben darf. Deutschland hat tatsächlich ein extrem ausführliches Suchthilfesystem, das wahrscheinlich international wirklich seinesgleichen sucht. So das Herzstück, was man häufig sieht, sind dabei die stationären Entwöhnungstherapien. Die werden bezahlt von der deutschen Rentenversicherung und können bis 3 bis 6 Monate gehen. Also auch relativ lang. So viele Wochen bzw. Monate gibt es für andere psychische Erkrankungen nicht. Aber auch neben den stationären Entwöhnungen haben wir ganz wichtig die Drogenberatungsstellen, was meistens der erste Kontaktpunkt für Menschen ist, die gerne eine Veränderung haben möchten. Und die Drogenberatung arbeiten mit den Menschen zieloffen, sind, wie der Name schon sagt, beratend tätig. Die machen eben auf der einen Seite zwar die Vermittlung in die Rehas, machen aber auch eigene Beratung und Coachingsprozesse, je nachdem, was eben die betroffene Person braucht. Das Schöne an den Beratungsstellen ist halt vor allem für mich persönlich, dass die auch wirklich zieloffen arbeiten können. Denn sowohl bei den stationären Entwöhnungstherapien, aber es gibt auch ambulante Entwöhnungstherapien und teilstationäre Entwöhnungstherapien, hier haben wir das Ding, dass die Abstinenz immer die Voraussetzung für die Therapie ist. Aber gerade das stellt für viele Menschen eine zu große Hürde dar, weil sie vielleicht noch nicht abstinenzbereit sind oder auch einfach das noch nicht können, weil vielleicht auch andere psychische Erkrankungen vorliegen, die sich sehr mit dem Konsum bedingen. Und ja, wenn dann halt der Konsum wegfällt, die andere Erkrankung auch eine enorme Belastung hervorruft. Das haben wir zum Beispiel ganz stark bei der Kombination posttraumatischer Belastungsstörung und Abhängigkeitserkrankung. Hierfür braucht es meiner Meinung nach flexiblere und vor allem zieloffenere therapeutische Konzepte. Weil wie gesagt, Drogenberatung, aber es ist halt kein therapeutisches Konzept. Die können ja zieloffen arbeiten, aber therapeutisch leider nicht. Und auch in der Psychotherapie bekommt man mit einer Abhängigkeitserkrankung sehr schwer einen Platz, wenn man eben keine Abstinenz hat. Denn die muss man innerhalb von 10 Therapiestunden wirklich offiziell nachgewiesen haben.
Ja, was sie da anspricht, ist, glaube ich, wirklich eines der größten Probleme in der Drogen, ja, Support-Landschaft, dass eine Psychotherapie zu bekommen mega schwierig ist. Also die Idee klassisch ist, dass man, ne, wenn jemand eine Sucht hat, dass erst der Entzug stattfindet, also zumindest bei Abhängigkeitserkrankungen, wo es auch zu schwerwiegenderen Entzugserscheinungen kommen kann, ne, dass man das auch wirklich im Krankenhaus macht und dann, dass dann die Entwöhnung folgt. Das ist eben so ein Langzeitprogramm, also was sie eben auch gerade sagte, wo es dann wirklich nochmal um das Verstehen der Sucht geht und das Besprechen, wie man dem vorbeugen kann und dann, wenn man das gemacht hat, dann in eine ambulante Therapie zu kommen und da dann eben schon abstinent ist und dort nochmal über ein Jahr oder zwei begleitet wird, um zu verstehen, ja, was kann ich denn auch tun, um abstinent zu bleiben und so weiter. Und aber das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, der totale Idealfall und gleichzeitig für viele auch eine große Hürde, wenn man sich vorstellt, man muss jetzt erst auch so lange raus, zum Beispiel aus der Arbeitsfähigkeit, ne, oder aus dem Job, ist für viele nicht vorstellbar oder eben nicht, auch nicht realisierbar mit vielleicht die Kinder, um die man sich kümmern muss oder die Angehörigen, die zu pflegen sind oder eben, ja, einfach auch die Sorge, ne, wie erzähle ich das, wem erzähle ich das und so. Und ich habe den Eindruck, dass viele ja auch Therapie bräuchten, um zu verstehen, dass sie eine Sucht haben mit der Zeit und erstmal ja auch diese Veränderungsbereitschaft zu entwickeln, dass man tatsächlich damit aufhören möchte. Das ist ja oft ein Riesenprozess, dahin zu kommen. Das ist ja nicht für alle so klar, dass sie auf jeden Fall aufhören und möchten. Und viele haben auch Angst vor dieser Abstinenz als Ziel. Und da hatte Stefanie uns ja auch nochmal einen O-Ton zugeschickt zum Thema Abstinenz als Ziel. Könnte man auch ein anderes Ziel haben, zum Beispiel kontrollierten Konsum. Für viele ist das eben wahnsinnig beängstigend, die Vorstellung, dass man direkt mit diesem großen Wumms starten muss. Und als Therapeutin ist man aber wirklich auch angewiesen, Leute wieder wegzuschicken, ne? Auch wenn sie eine Therapie angefangen haben und es nicht schaffen, abstinent zu sein, dass man das eigentlich nicht darf und dass man streng genommen, wenn man da einen Antrag schreiben würde, diese Therapie auch nicht bewilligt oder beziehungsweise bezahlt bekommen würde. Und dann kommt es dementsprechend dann sehr auf die Persönlichkeit und die Sicht des Therapeuten oder der Therapeutin an, ob man dann sagt, okay, dann schreibe ich das vielleicht nicht so deutlich in den Antrag rein, wie ich es wahrnehme und ermögliche das der Person trotzdem. Oder ob die sagen, nee, das ist auch richtig so, dass man eben mit einer Sucht keine Therapie machen darf und ne, dann kann ich die Person eben nicht nehmen.
Ja, ich halte das wirklich problematisch, dass das so dogmatisch und auch irgendwo ne, so ein bisschen schwarz-weiß ist. Ich finde, wie ich das auch schon zu Beginn sagte, wirklich wichtig, genau zu schauen und zu gucken, ne, also es kommt eben sehr drauf an. Also erstens bin ich total bei dir, wenn der Konsum oder die Sucht eine Funktion hat in der Bewältigung schwieriger, also innerer Konflikte und es gibt noch keine Alternative dazu, die noch gar nicht in Aussicht steht, ist es, finde ich, sehr schwierig zu sagen, ich nehme dir das mal weg, aber du hast noch gar nicht irgendwie jetzt ne, etwas, was dann wohl geht. Und das ist dann ja auch oft so, dass das dann so lange funktioniert, wenn man dann irgendwo schön in der Reha ist, irgendwo außerhalb, also ich sag mal auch ein bisschen geschützt vor den Alltagskonflikten und den Herausforderungen und mit externen, also mit Menschen, die quasi von außen einen auch mit schützen, aber wenn man dann nach Hause kommt, ist das eben, und man hat noch keinen therapeutischen Prozess durchlaufen, ist es schon auch irgendwie eine schwierige Angelegenheit, ne? Dann ne, kommen wir mit allem klar, ohne der, ja, also ne, der Methode sozusagen, mit der man sonst sozusagen den Problemen begegnet ist. Und das, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist einfach auch die Art, wie sich so eine Sucht äußern kann, auch einfach sehr unterschiedlich ist. Ne? Wir haben, also was hast du denn vor Augen, wenn man jetzt von Alkoholsucht zum Beispiel, also von Alkoholismus spricht? Wahrscheinlich auch eher was Desolateres, kann ich mir vorstellen, oder?
Ich glaube, gerade bei Alkoholmenschen so ganz, sag mal, so durchgängig betrunkene Menschen im Kopf, ne, die irgendwie große Mengen Alkohol trinken, lallen, den ganzen Tag betrunken sind und so weiter. Und ich glaube, die wenigsten haben sowas auf dem Schirm wie 3 Bier zum Einschlafen oder auch 1, ne, jeden Abend 1 Bier zum Einschlafen oder 1 Bier zum Feierabend. Und wenn man sich jetzt wieder die Kriterien anguckt, dann würde man aber ja durchaus, könnte man auch mit einem Bier pro Feierabend eine Sucht diagnostizieren. Also wenn man zum Beispiel das dann gar nicht mehr merkt, ne, und das eigentlich gar nicht mehr beruhigend ist, also diese Toleranzentwicklung, ne, sich zeigen würde, dass das eigentlich nur noch ein Genussmittel ist und so weiter, dann könnte man theoretisch, wenn man jetzt irgendwie, wenn jemand deswegen schon Partnerschaftskonflikte hat oder deswegen, weiß ich nicht, auf Veranstaltungen schon irgendwie blöde Kommentare bekommen hat, warum denn es immer Alkohol sein muss oder so, könnte man streng genommen ja schon sowas diagnostizieren. In den Kriterien steht ja nicht, wie viel Mengen es sein müssen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich selten, weil das so typisch ist in Deutschland, dass man damit eben keine Probleme bekommt. Man muss sich das immer nur mal mit einer anderen Substanz vorstellen, wenn jemand sagen würde, oh, jeden Abend vor dem Einschlafen rauche ich einen Joint, dann würden alle denken, oh, da hat aber jemand, ne, ein Kiffproblem. Ne? Ja, und das mit dem Alkohol ist ganz normal, vermeintlich. Dabei ist das ja psychisch genau das Gleiche.
Absolut. Und ich denke, das ist tatsächlich auch vielleicht ein Vorteil, dann eben also von der Privatpraxis da dieser strengen Forderung sozusagen nicht so zu unterliegen. Und ich denke, es entspricht eher auch mehr meiner Haltung, nicht so sehr auf die Symptomatik zu schauen, sondern eher auf den Konflikt dahinter oder was es auslöst, ne? Dass die Diagnose so sehr ins Zentrum zu stellen, sondern eben das, ich sag mal, unerfüllte Bedürfnis und wie es dann sozusagen sich bemerkbar macht. Und da führen viele Wege nach Rom. Und also es gibt also eine harte Forderung, du musst erst mal bringen, bevor ich helfe, weiß ich nicht. Also gleichzeitig, weiß ich nicht, wäre für mich vielleicht schon, oder nicht vielleicht, sondern sicher eine persönliche Grenze, dass ich möchte, dass jemand nüchtern bei mir in der Sitzung ist. Gleichzeitig aber auch nicht jeden Rausch verteufeln würde. Sogar im Gegenteil, ne? Es auch sich vielleicht ja sogar Situationen und Umstände gibt, wo das vielleicht auch irgendwo funktional ist. Ich sag mal, entweder ein gewisser Hedonismus oder auch eine gewisse Ablenkung und Vermeidung auch tatsächlich sein kann. Und man da einfach ein bisschen differenzierter und genauer schauen muss, wann kann ich sinnvollerweise an welcher Stellschraube ein bisschen drehen und aber mit einem klaren Bild, ne, warum das von Vorteil ist, warum es mir dient. Genau, und das zum einen. Und ich hatte jetzt im Vorfeld der Folge mal bei Instagram in der Story eine kleine Umfrage gemacht, wie so der Eindruck ist, ob KlientInnen, PatientInnen, ich sag mal, ohne weiteres auch vom Freizeitkonsum illegalisierter Drogen berichten. Und ich habe jetzt extra Freizeitkonsum und gelegentlichen Konsum geschrieben, also ne, wo es jetzt nicht um dieses, ich sag mal, Kontrollverlust, Craving und so weiter geht, sondern so wie eben vergleichsweise eben Alkohol so mit zu einer Party gehört oder ne, zu vielen Anlässen in unserer Gesellschaft, das sozusagen punktuell ja bestimmte Substanzen konsumiert werden. Und das war interessant, ich kann jetzt auch noch mal drauf gucken, wie es jetzt ist, aber es war so, ein Drittel sagte so ungefähr, nee, das ist kein Problem, da kann man drüber sprechen, ein Drittel sagte eher so, kommt auf die Substanz und kommt auf die Therapeutin an, was ich auch wirklich glaube, dass es da auch noch mal Abstufungen gibt, auch was wie gesehen wird, was auch mit welchem Stigma so behaftet ist. Und ein etwas geringerer Teil sagte, nein, das geht nicht, weil eben dann eine Problematisierung auch befürchtet wird. Und das, ja, ist ja natürlich auch totaler Quatsch, ne? Wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, gelegentlich, weiß ich nicht, in Clubs mal MDMA konsumiert, damit aber weiter keine Schwierigkeiten hat in seinem Leben, seinen Beziehungen und seiner Arbeit. Und er kommt wegen einem ganz anderen Thema. Und in diesem Konflikt oder Thema, mit dem er kommt, spielt es auch keine weitere Rolle. Dann finde ich, ist es auch einfach nicht der Auftrag, da dann zu sagen, ja, das muss ich jetzt aber mal bewerten oder so. Also das finde ich weder hilfreich, ja, noch irgendwie angemessen.
Ich finde den Punkt mit dem Dinge erzählt bekommen als Therapeutin total wichtig. Ich hatte in meiner Ausbildung dann Konflikt tatsächlich mit einer Supervisorin drüber, weil die einen Fall hatte, wo es eben auch um so dieses Bier zum Einschlafen ging oder Kiffen zum Einschlafen. Und weiß noch, dass die sagte, na ja, sie können sich bei dem Thema sicher sein, dass da noch viel mehr dahinter stecken, dass sie belogen werden und dass es bestimmt nicht nur dieses eine Bier oder der eine Joint oder so ist. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin mir sicher, dass ich alles erzählt bekomme, weil ich wirklich wahrscheinlich die nicht wertendste Person bin, was ich immer so als Feedback bekomme. Und mir ganz oft gesagt wurde, sie wissen mehr als mein Tagebuch und so weiter. Also das so, ne, das bisherige Feedback an mich als Therapeutin. Ich hatte da wirklich keinerlei Sorge, dass ich da irgendwas falsch einschätze. Und ich habe das eher andersrum wahrgenommen und dachte, wenn man da so eine strenge Haltung hat und bei dem Thema so ausstrahlt, ja, das geht auf gar keinen Fall, das ist aber nicht richtig, dann kriegt man es bestimmt nicht erzählt, ne? Ja. Dann wird man bestimmt belogen und so weiter. Also mir ist wichtiger, dass ich alles erzählt bekomme, als dass jemand, sagen, sich perfekt normativ, ohne Diagnose mit irgendwie durchs Leben bewegt. Also wenn man weiß, wie ich meine.
Absolut, ne? Dass er dann, also wir wollen ja nicht irgendwie, ne, so eine Maskierung da fördern, sondern ich finde auch, uns steht gar nicht zu, das zu bewerten. Ne? Und also wir sind ja nicht Maß der Dinge. Also, und die Einordnung im Moment gesellschaftlich, wie bestimmte Substanzen zum Beispiel eingeschätzt werden, hat ja zum Beispiel auch nichts mit deren tatsächlichem Risikoprofil zu tun, sondern das hat eher kulturelle, politische Gründe. Also das klassische Beispiel ist, wenn man jetzt LSD gegenüber Alkohol stellt, also von LSD wird man halt nicht abhängig oder nicht schnell abhängig. Da gibt es auch eben wenig Schaden in der Bevölkerung durch den Konsum und gleichzeitig eben durch Alkohol enorm. Man wird zwar nicht so schnell abhängig von Alkohol, aber wenn man es ist, ist es halt sehr, sehr schwer, davon wieder quasi, also diese Abhängigkeit zu überwinden und alles auch drumherum mit Unfällen, die verursacht werden, ne, oder auch mit Kriminalitätsdelikten, Gewalt und so weiter, plus aber auch eben körperlicher, massiver Schäden. Das steht ja ganz weit vorne, ne, in dem, was das Gesundheitssystem auch so belastet und hat ja eigentlich, solange eine Sucht nicht sichtbar wird, gar kein Stigma. Also im Gegenteil, da ist es ja andersrum. Da muss man sich ja rechtfertigen, warum man nicht trinkt. Ne? Also dieses, ich bin auf einer Party und ich lehne das angebotene Glas Wein ab. Ne? Das sind ja eher so Fragen, wie bist du schwanger oder musst du heute noch fahren? Und es könnte also als einfach das Zellgift nicht sich verabreichen zu wollen, ist gar nicht, ja. Das wird gar nicht irgendwie so kritisch gesehen. Und das ist, also das, ich will damit einfach, also ich will das, es geht mir gar nicht darum, das jetzt so anzuprangern, sondern einfach zu sagen, dass es nicht logisch und auch nicht unbedingt sinnvoll ist, wie unsere innere Bewertung, die wir so erlernt haben, da vielleicht ist. Und deswegen, das auch eher, finde ich, anzuraten ist, da möglichst neutral und wertfrei nur den Raum dafür zu geben, was bedeutet es denn für die Person? Wie erlebt die Person das denn? Eher vorteilhaft? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Gibt es einen Veränderungswunsch? Was bräuchte es dafür? Oder gibt es den vielleicht auch nicht? Und das, so individuell und differenziert und auch respektvoll, finde ich, so zu betrachten. Genau.
Werbung. Unser aktueller Podcast-Sponsoring-Partner ist Belz, ein Psychologiefachverlag, der unter anderem auch Lernvideos im Angebot hat. Lernvideos zum Beispiel für PsychotherapeutInnen, für Kliniken oder auch Gemeinschaftspraxen und auch vielleicht für einige Coaches interessant.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katrin, aber bei mir kommt das durchaus mal vor, dass ich mir ein Fachbuch kaufe und dann bleibt das erstmal ganz schön lange ungelesen liegen.
Das geht mir auch so, dass ich oft so die Flut der Fachbücher dann doch ein bisschen überfordernd finde oder die Menge, die man lesen müsste, um da das zu finden, was man braucht. Und in den Lernvideos gefällt mir gut, dass man wirklich ganz konkret auf den Lernbedarf gucken kann. Was möchte ich gerade wissen? Was würde ich mir gerne mal anschauen? Und sieht dann konkrete Interventionen, entweder einer bestimmten Psychotherapiepraxis oder eben auch zu schwierigen Situationen. Also ich habe mir nochmal angeguckt und fand super, dass so ein paar knifflige Situationen näher geschildert wurden, zum Beispiel wie man das Ausfallhonorar verhandelt.
Ja, total. Also einerseits ist es ja auch bekannt, dass sich wirklich konkret nochmal was so anzuschauen sehr viel hilfreicher ist, um sowas für sich selber auch zu übernehmen und umzusetzen, als es jetzt nur so abstrakt zu lesen, also es mal in der Anwendung zu finden. Und ich muss sagen, ich fand die TherapeutInnen, das sind ja also echte und auch bekannte TherapeutInnen, die man da sieht, aber auch die Menschen, die die KlientInnen spielen, wirklich, die das richtig gut machen und ja, sehr realistisch, wo man, denke ich, viel draus mitnehmen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel mir angeschaut, schwierige Situationen in der Schematherapie. Und da kann ich mir ganz genau so diese einige schwierige Situation, die ich vielleicht jetzt selber auch mal hatte, dazu dann nochmal diesen Input holen. Und dass ich da quasi so auf so einem kurzen Weg und mit auch eigentlich so wenig Aufwand und so zeitlich flexibel meinen Bedarf da so beantwortet bekomme, ne? Oder wie so eine Mini-Fortbildung. Wobei, was heißt Mini? Also es sind kürzere Videos, um die 10, 15 Minuten, manche kürzer, manche etwas länger. Zu jedem Oberthema gibt es, wenn man sich das kauft, sehr viele von diesen kurzen Videos, die man dann ein Jahr lang, kann man sich die dann anschauen. Neben den Lernvideos hat Belz auch noch Webinare und Arbeitsmaterialien und es gibt auch einen Blog zu vielen interessanten therapeutischen Themen. Die Lernvideos findet ihr unter psychotherapie.tools/lernvideos-entdecken und der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Viel Spaß dabei! Werbung Ende.
Ja, dazu hatte die Stefanie uns ja auch noch mal was eingereicht. Das können wir uns ja gleich anhören. Aber noch ein Gedanke, den ich gerade hatte zum Thema Veränderungsmotivation. Das ist ja generell auch so bei Psychotherapie, finde ich. Also wenn jetzt jemand in Behandlung wäre und hat ein offensichtlich schwerwiegendes Alkohol- oder sonstige Substanzenproblem, wenn es im therapeutischen Prozess klar wird, dass das wichtig ist, daran zu arbeiten und jemand möchte aber nicht dran arbeiten und nichts verändern. Das wäre so wie, wenn jemand in der Depression in Therapie ist und sagt aber eigentlich bei allem, nee, das hilft bei mir nicht, das hat noch nie geholfen und so weiter und so fort. Und die Dinge, die man irgendwie mitgibt, die man mal ausprobieren müsste und so, ne, irgendwie verweigert über lange Zeit und so, dann ist es ja auch ein Grund, eine Therapie zu beenden. Also wenn, man muss ja schon was Gemeinsames finden, woran man arbeiten möchte, will ich damit sagen.
Absolut, genau.
Ne? Und klar, es kann natürlich sein, dass jemand sagt, ich will jetzt gerade nicht an meinen Konsum ran, aber wir können über das darunterliegende Thema reden, nämlich meine PTBS oder ne, meine Ängste und so weiter. Das wäre ja auch wieder was anderes. Aber ich habe gerade an so Fälle gedacht, wo vielleicht jemand geschickt wird, um Führerschein wieder zu bekommen, um den Job nicht zu verlieren, um ne, den Partner zu beruhigen, aber eigentlich an nichts arbeiten will. Das wäre so ein Fall, den ich dann, ne, wo ich natürlich das beenden würde. Man kann ja nicht gegen den Willen von jemandem irgendwie an irgendwas rumtherapieren.
Absolut. Und also ohne einen Auftrag, ja, ist das, ja. Also sozusagen, ich weiß aber besser für dich, ne, wo du in deinem Leben hin sollst. Es ist manchmal schwer auszuhalten, auch zum Beispiel für Angehörige, wenn die sehen, dass jemand sich so mit Alkohol zum Beispiel zugrunde richtet oder auch mit anderen Substanzen und dann es nicht, ne, also und dann, also ich erinnere mich aus der Zeit auch, wo ich noch mit Menschen gearbeitet habe, die schwerer psychisch erkrankt sind oder chronisch psychisch erkrankt, wo manchmal, ja, also Selbstmedikation ist da, glaube ich, auch nochmal so ein großes Thema. Und dann, also der Wunsch, auch da kann man das nicht irgendwie, kann man den jetzt denn nicht dafür einweisen lassen, wenn der sich schon sozusagen fast totgesoffen hat? Weil der kann ja offensichtlich oder sie kann ja offensichtlich keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen, ne, über die eigene Gesundheit. Und solange der Mensch noch logisch denken kann, logische Schlüsse ziehen und Entscheidungen treffen, darf man sich auch totsaufen. Das ist so. Man darf ja auch andere Sachen machen, die das Leben irgendwie negativ beeinflussen. Also das gibt ja keine Verpflichtung irgendwie zur konstruktiven Lebensführung sozusagen. Und von daher ist es dann natürlich schwierig, aber dann geht es eher darum, glaube ich, sich abzugrenzen, als dass man jemanden dann zwangsbehandelt. Das so auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich oft so, dass auch ne, vielen Menschen dann zwei Herzen in der Brust schlagen und die eine Seite will vielleicht schon auch gerne ein bisschen was anders und die andere Seite, die hat halt auch vielleicht einfach große Angst davor. Und da lohnt sich zumindest, das mal ein bisschen den Raum dafür aufzumachen. So klassischerweise wäre so eine motivierende Gesprächsführung oder was man so nennt, unter Ambivalenzen Raum geben, auch bei so einer Suchtthematik, dass man eben ganz kleinteilig aufschreibt, was sind denn alle Vorteile, die es bringt, zu konsumieren. Und dann ist erstmal so die Verwunderung groß, weil das muss man ja schlecht finden. Und ganz im Gegenteil, genau zu gucken, was bedeutet es alles, was gibt es alles ja für positive Faktoren und positives Erleben. Und da kann so viel dranhängen, ne? Also auch sozial oder wie sich das wie zu Hause anfühlt. Oder ne, wie gesagt, vielleicht muss man sich auch mit irgendwas beruhigen, weil man sonst vielleicht gewalttätig wird und das wäre viel schlimmer oder so. Und da, um irgendwelche Dinge auszuhalten, ne, um die Beziehung auszuhalten, nicht gehen zu müssen, was auch immer. Gibt ganz viele Sachen. Und dann eben schaut, was sind die Vorteile und die Nachteile des Jetztzustandes und was wären die Vorteile und die Nachteile der Veränderung. Und auch zu würdigen, dass jede Veränderung auch einfach mal sehr anstrengend sein kann. Das fühlt sich ja nicht direkt besser an. Es fühlt sich ja erstmal schlechter an, bevor es dann besser wird, meistens, ne? Und das da auch mit einem klaren Blick drauf zu sein und nicht da so zu stehen, dann, ne, das Verhalten ist schlecht, das muss jetzt schnell geändert werden und dann ist alles gut, weil man damit die Menschen auch einfach alleine lässt und da auch zu kurz greift. Ja, so. Dann kommt jetzt nochmal ein weiterer Beitrag von Stefanie Bütsch.
Gerade wenn man von illegalisierten Drogen spricht, denken sehr viele, dass da wirklich ein ganz, ganz besonderes Risikopotenzial drinsteckt, also dass die besonders gefährlich sind. Dabei kann man das so absolut nicht sagen, denn es gibt unfassbar viele illegalisierte Substanzen und alle kommen mit einem unterschiedlichen Risikoprofil daher und auch mit einem unterschiedlichen Abhängigkeitspotenzial. Es gibt zum Beispiel psychoaktive Substanzen wie LSD, die ein unfassbar geringes Abhängigkeitspotenzial haben. Und stellen wir mal auf die andere Seite, Crack geraucht hat natürlich ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Das heißt, illegalisierte Drogen müssen sich immer einzeln angeschaut werden, um wirklich zu verstehen, um welche Substanz es sich da einfach auch handelt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass vor allem Tabak und Alkohol wirklich sehr schädliche Substanzen sind mit einem hohen Abhängigkeitspotenzial und auch einem hohen physischen und psychischen Abhängigkeitspotenzial. Und die sind ja legal. Also ob Substanzen illegal oder legal sind, das wurde tatsächlich nicht daran festgemacht, wie gefährlich diese sind, sondern ist einfach kulturell entstanden.
Finde ich das wirklich auch da nochmal einen wichtigen Punkt. Warum welche Droge jetzt wie auch gelabelt wurde, das hat eben auch zum Teil, ja, wirklich hatte es auch so politische Hintergründe. Es gibt doch irgendwie so, ganz früher konnte man doch zum Beispiel auch Heroin noch in der Apotheke rezeptfrei kaufen, irgendwie so, ne? Und hier 1898 hat Bayer das Medikament Heroin gegen Schmerzen und als Hustenmittel auf den Markt gebracht. Rezeptfrei, wohlgemerkt. Und noch 20 Jahre nach der Markteinführung gab es in Deutschland keine Heroinabhängigen. Die kamen dann erst auf, nachdem in den USA das Rauchen von Opium und Kokain illegalisiert wurde. Und die Abhängigen entdeckten dann das Heroin für ihre Zwecke. Und dann kam es zu der größeren Verbreitung beziehungsweise auch von den starken Abhängigkeitserkrankungen. Also es ist auf jeden Fall auch interessant, wie viel auch die Stigmatisierung und auch die Art der Verfügbarkeit eine Rolle spielt. Also dazu wurde auch gesagt, dass natürlich in dieser medikamentösen Variante viel geringere Dosen und natürlich auch eines nicht verunreinigten Stoffes auch verabreicht wurden. Und es ist ja auch heute noch so, dass wenn man im Krankenhaus ist und da so opioidhaltige Medikamente gegen starke Schmerzen bekommt und die aber nur in diesem Setting und Kontext, man diese Sucht, also da keine Sucht mit nach Hause nimmt unbedingt. Genau. Ja, also es gab früher ja die wildesten Dinge in der Apotheke rezeptfrei. Und es gab ja, und eben dann zu Kriegszeiten wurden ja auch viel Amphetamine an Soldaten so verabreicht, damit die, ne, so durchhalten und keinen Hunger haben.
Oder Sportdoping, ne?
Absolut, ja.
Ja, dann lass uns doch von der Stefanie nochmal die restlichen Einreichungen hören. Wir hätten sie ja gerne als Gast eingeladen. Deswegen hat sie uns, weil das zeitlich nicht möglich war, direkt ein paar Fragen beantwortet und die teilen wir dann auch noch eben mit euch.
Ob akzeptanzbasierte Ansätze, also suchttherapeutische Ansätze, die nicht eine Abstinenz abzielen beziehungsweise auch nicht voraussetzen, erfolgreich sind, ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Das liegt nämlich daran, dass die Forschung dazu wirklich sehr arm ist. Wir haben immer in unserem eigenen abstinenzorientierten Konzept geforscht und das halt auch immer wieder bestätigt, aber sehr wenig wirklich nach rechts und links geschaut. Auch als Programme des kontrollierten Trinkens rauskam, konnte gar nicht so viel Forschung dazu gemacht werden, weil die schlichtweg nicht finanziert wurde. Trotz allem habe ich mich sehr viel mit dem Thema schon auseinandergesetzt, sowohl in meiner Bachelor- als auch Masterarbeit, als auch allgemein in meiner Arbeit mit meinem Podcast und kann dazu ja, ein bisschen diesen Ausblick geben. Es gibt Menschen, die mit dem Programm des kontrollierten Trinkens oder des kontrollierten Konsums sehr gut gefahren sind und das lange aufrechterhalten haben. Und es gibt auch viele Menschen, die mit kontrollierten Trinken angefangen haben und dann für sich entschieden haben, nee, das ist mir zu anstrengend, ich wechsle lieber zur Abstinenz. Beides echt großartige Ergebnisse. Ich selbst bin aber auch ein großer Fan der Selbstheilungsforschung und habe auch da viel gelesen. Und wenn man eben sich Menschen anschaut, die sich aus ihrer Sucht befreit haben, außerhalb unseres Suchthilfesystems merkt man, dass da sehr häufig keine abstinenten oder substanzübergreifenden abstinenten Ansätze tatsächlich angewendet wurden, sondern eher, dass der Konsum eine extreme Ausnahme geworden ist oder dass nur die Substanz weggelassen wurde, mit der man ein Problem entwickelt hat. Ich freue mich oder werde auch selbst wahrscheinlich sehr viel mehr noch in meinem Leben dazu forschen, genau das mehr anzuschauen, um auch einfach wissenschaftlich einen breiteren Blick entwickeln zu können, was akzeptanzbasierte Ansätze auch wirklich können.
Ich finde so in dem Zusammenhang auch wichtig, nochmal so dieses Experiment mit dem Kokain und den Ratten zu erwähnen. Sagt dir das was? Ne, das ist, also Ratten können tatsächlich ähnlich wie Menschen abhängig werden von Kokain. Und so hat man in einer Studie eben Ratten davon abhängig gemacht, indem man denen das täglich übers Wasser verabreicht hat und hat dann geschaut, was passiert, wenn man quasi einen Teil dieser Ratten in eine andere Umgebung setzt. Und die eine Ratte war in so einem tristen Käfig und die andere hatten so eine paradiesische Rattenlandschaft mit allen möglichen Spielzeugen und viel Auslauf und so weiter und so fort. Und die attraktivere Umgebung hatten, haben von selbst einfach aufgehört, ne, oder viel weniger bis aufgehört, das Kokainwasser zu konsumieren. Und von daher, ich finde, dass, wenn wir darüber so sprechen, wir das auch nicht so isoliert betrachten können. Also, sondern wenn ich die ganze Zeit mich nur mit meinem Suchtthema, ich sag mal, damit struggle und jeden Tag heute mehr oder weniger, dann ist das natürlich was anderes, als wenn es einfach in den Hintergrund rückt, weil andere Dinge jetzt doch quasi, ich sag mal, gesünderen Raum einnehmen und dann vielleicht etwas, was vorher die Sucht sehr gefüttert hat, einfach dann der Sucht die ganze Brisanz oder dem Konsum die Brisanz auch wiederum nehmen kann. Das ist natürlich vielleicht, also vor allem auch eben bei weniger körperlich abhängig machenden Sachen der Fall, aber ich denke, wie gesagt, generell spielt das schon auch eine große Rolle. Ne? Was ist denn die Alternative dann dazu und unter welchen Bedingungen erleben wir das auch so? Es ist halt nicht losgelöst. Ja, so, dann nehmen wir noch einen.
Wir haben leider ein bisschen das Problem, dass viele Menschen erst dann sich therapeutische Hilfe holen, wenn sie Probleme mit ihrem Konsum bekommen, wenn sie schon eine sehr schwere Abhängigkeitserkrankung haben oder diese sich sehr chronifiziert hat. Es hat unterschiedliche Gründe. Einmal natürlich die Stigmatisierung. Das heißt, man schämt sich sehr, diese Erkrankung zu haben. Das ist leider so gesellschaftlich gewachsen und ja, wie gesagt, sorgt eben dafür, dass Menschen sich spät Hilfe suchen. Aber auch ein anderer Grund ist, dass unser aktuelles System mit dieser langen Therapie für viele auch einfach zu hochschwellig ist. Oder Menschen halt veränderungsmotiviert sind, aber nicht abstinenzmotiviert und deswegen erstmal keine Therapie wollen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass Menschen sich dann schon in eine Therapie trauen, wenn sie sich mit ihrem eigenen Konsum nicht mehr wohlfühlen, wenn sie merken, okay, ich merke, der hat einen gewissen funktionalen Aspekt, das heißt, ich konsumiere sehr stark zum Beispiel, um meine Gefühle zu verändern oder um mich in Gesellschaft wohler zu fühlen. Schon an dem Punkt hat man ja einen guten Ansatz, um therapeutisch drauf zu gucken, okay, warum ist das so und was könnte man da stattdessen machen? Also am besten schon an dem Punkt, wo man merkt, dass man seine Steuerungsfähigkeit über den Konsum langsam verliert, weil da hat man einfach auch noch sehr viele Möglichkeiten anzusetzen und Wege zu finden. In dem Status kann aber zum Beispiel auch die Drogenberatung durchaus auch schon sehr hilfreich sein und ist auf jeden Fall auch immer ein Versuch wert.
Ja, finde ich total toll und kann ich hier nur dreimal unterstreichen, dass das so super wäre, wenn Menschen sich trauen würden oder offen wären, also zumindest gerne bei mir, zu sagen, ah ja, ich habe eigentlich ne dies oder jenes Konsumverhalten, das war, bin ich eigentlich immer gut mitgefahren und in letzter Zeit merke ich, geht es irgendwie in eine nicht so gute Richtung und können wir da mal genauer drauf schauen, ne, ohne dass das direkt als man kommt wegen der Abhängigkeitserkrankung, ne, und dass das dann so ein bisschen, ja, neudeutsch so low-key auch mal mit angeschaut werden darf. Also auf jeden Fall ist noch wichtig vielleicht zu sagen, dass es Drogenberatung auch komplett anonym gibt und es gibt auch komplett online, wenn man das möchte. Da können wir ja nochmal das eine oder andere in den Shownotes auch verlinken.
Ja, super gut. Und was ich auch immer gerne empfehle, ist das Thema Suchtberatungsstelle vielleicht auch als neutrales Assessment zu sehen. Es gibt ja oft in Partnerschaften auch eine Diskussion darum, ob irgendwas Sucht ist oder nicht. Die eine Seite sagt das ganz normal, ne, du übertreibst, und die andere Seite sagt, nee, du hast eine Sucht. Und dann zu so einer Beratungsstelle zu gehen und zu sagen, ne, können wir das mal testen? Es gibt ja für manche Süchte auch, ne, Korrelate, die man vielleicht im Blut entdecken kann, bestimmte Werte, Leberwerte und so weiter und so fort, Fragebögen, und dass wirklich jemand jemand Neutrales sagen kann, nee, es ist normales Verhalten oder auf jeden Fall nicht pathologisches Verhalten, ne, anhand der Diagnosekriterien, oder ja, das ist eine Sucht. Und dann ist man damit aber ja auch noch nicht irgendwie, ne, bei der Krankenkasse auffällig geworden oder sonst irgendwas, sondern hat einfach erstmal eine neutrale Meinung. Das halte ich schon auch für relevant. Eine Freundin von mir arbeitete in einer Beratungsstelle zum Thema so sexualtherapeutische Fragen, und da kamen zum Beispiel öfter Männer, wurden geschickt, dass sie eine Pornosucht hätten von ihren Freundinnen und so weiter. Es war ein sehr häufiges Anliegen, und tatsächlich war das dann eben, ja, war es dann eben super, dass sie drauf gucken konnte und sagen konnte, nee, also das kann man doof finden, oder ne, es gibt auch Nachteile am Pornos schauen und so nachgewiesenermaßen, aber es ist kein süchtiges Verhalten, es ist ein ganz durchschnittliches Verhalten.
Ja, sehr schön. Und als Paartherapeutin habe ich auch direkt gesagt, dass eben auch dieses, der Mensch, der das Suchtverhalten hat, ist ja auf jeden Fall der das Problem ist, auch eben nicht, ne, nicht so ist. Also dass nicht dadurch der ganze Fokus dann automatisch oder die Schuld sozusagen für die Beziehungsprobleme automatisch bei der süchtigen Person liegen müssen, sondern dass es auch da immer eine Dynamik gibt, wo es mehrere Beteiligte gibt und jeder auch so seinen Anteil dann drin hat und übernehmen kann, ne, die Verantwortung dafür übernehmen kann. Genau, super. Dann, das ist so ein weites Feld, Katrin. Also man könnte jetzt noch über so vieles sprechen, ne, auch so das, also so psychoaktive Substanzen in der Traumatherapie zum Beispiel, ne? Also es gibt ja zum Beispiel das Entaktogene, also Entaktogen heißt gefühlsfördernde, ne, so eine Substanz wie MDMA, wo man sich selber und alles auf einmal dann sehr liebevoll betrachten kann, was eben auch so gezielt bei posttraumatischer Belastungsstörung wohl auch eingesetzt wird. Das kann man sich ja dann auch gut vorstellen, ne, dass das, also ein sich wieder verbinden können mit Anteilen, ne, wo die Verbindung vielleicht mit verloren gegangen ist. Oder ich finde es auch spannend, ne, noch über, es gibt ja auch jetzt so die Behandlung von chronischer therapieresistenter Depression mit Ketamin, und wo Menschen, also das, was ich gehört habe, dass es unterschiedlich erlebt wird, also es ist jetzt auch nicht ein Allheilmittel, aber grundsätzlich natürlich jemand, der sehr lange sehr auf einem sehr tiefen Stimmungslevel ist, davon auch mal so eine Pause sozusagen zu bekommen. Das war eben, was da so beschrieben wurde, dass Menschen dann so sehr spontan, sehr direkt, ne, auf einmal sehr stimmungsaufgehellt waren. Das natürlich auch eine riesige Erleichterung sein kann und das Potenzial, was da drin liegen kann, ne, auch mal wieder so ein bisschen aus einer anderen Perspektive aus seinem Leben in dem Moment schauen zu können, kann man sich auch vorstellen. Wie gesagt, will ich auch nicht sagen, dass das jetzt so der heilige Gral ist und die leichte Lösung für alles, sondern eher anregen, da so mit einer gewissen Offenheit drauf zu schauen. So, aber wir haben ja auch noch den ganz spannenden Bereich der Arbeit, und ne, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, worüber dürfen wir denn überhaupt sprechen, wenn es um psychische Probleme geht, und da war ja schon sozusagen, also das Gefühl, dass es nicht unbedingt leicht ist oder eine gewisse Hürde. Ich kann mir vorstellen, wenn es dann um das Suchtthema geht, dass das noch mal schwieriger ist.
Total. Wir haben einen O-Ton von der Stefanie Schöler, und die, genau, stellt sich gleich noch mal selber vor, und da geht's um, ja, psychische erste Hilfe in Unternehmen und wie man ansprechen kann, wenn man denkt, dass jemand eventuell ein Problem haben könnte.
Hallo, mein Name ist Stefanie Schöler. Ich bin Psychologin mit einem Schwerpunkt auf Arbeits- und Gesundheitsschutz und da insbesondere auf die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Und unter anderem bilde ich mentale Ersthelfende aus. Das sind Menschen, die Kolleginnen, Freundinnen, NachbarInnen und Familienmitglieder unterstützen, wenn diese aus dem seelischen oder aus dem mentalen Gleichgewicht geraten sind. Das heißt, in eine psychische Krise geraten sind oder vielleicht eine psychische Erkrankung haben. Und ähnlich wie normale, reguläre Ersthelfer, sag ich mal, kennen die eben auch, wenn es Hilfe bedarf und gehen dann proaktiv auf die Menschen zu. Sie haben also ein Basiswissen über psychische Erkrankungen, können empathische Gespräche führen, wissen, wie man an professionelle Hilfe weitervermittelt und wie man Menschen in diesen besonderen Situationen unterstützen. Das gibt mehr und mehr Firmen, die diese Menschen ausbilden lassen, auch wenn es noch nicht verpflichtend ist, aber auch viele Privatpersonen, die sich für das Thema interessieren. Und es gibt drei große Erkrankungen psychischer Art, die uns in Deutschland besonders beeinflussen. Das ist einfach die Depression, die Angst und die Suchterkrankungen. Die sind zumindest statistisch gesehen besonders häufig. Und heute soll es ja um die Suchterkrankungen gehen. Und da ist einfach vielleicht vorweg wichtig zu wissen, dass etwa jeder 25. eine Alkoholerkrankung hat. Wenn man auf die Beschäftigten guckt, sind sogar 5%. Und es ist auch eine hohe Anzahl an Todesfällen, nämlich 62.000 jedes Jahr, die mit Alkoholmissbrauch in Zusammenhang stehen. Genau, und jetzt ist dann ein bisschen die Frage, woran erkennt man, dass jemand eine Suchterkrankung haben könnte? Es gibt drei große Bereiche. Das ist zum einen das Arbeitsverhalten, das sich verändert, dass die Leistungen schlechter werden, Pausen länger werden. Es ist der Körper, der sich verändert, dass zum Beispiel Menschen ja ein bisschen ungepflegter wirken, oft auch aufgedunsen, jetzt gerade bei Alkohol. Und dass sich das Verhalten verändert. Es kann aggressiver werden oder es kann sein, dass Menschen sich zurückziehen. Wichtig ist immer, je früher ich wo ansetze, umso besser kann ich natürlich den Menschen auch noch helfen. Und am besten ist es natürlich, präventiv tätig zu werden. Wenn das aber nicht mehr möglich ist, weil tatsächlich schon eine Suchterkrankung vorliegt, dann ist es ganz wichtig, so eine, ich sag mal, eine klare Gesprächshaltung zu haben. Und klar steht hier für konsequent, für loslassen, für Abgrenzen und für Respekt. Das heißt, ich muss konsequent sein in dem, was ich ankündige, die Dinge auch tatsächlich umzusetzen. Ich darf loslassen. Ich muss mich nicht verantwortlich fühlen für das Glück dieser Person. Ich muss mich auch abgrenzen. Es ist nicht meine Schuld. Und das Ganze aber immer mit viel Respekt. Wir sagen, hart in der Sache, aber weich zur Person. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es ist keine Schande, suchtkrank zu sein. Aber es ist eine Schande, wegzuschauen und nicht zu helfen.
Ich bin wirklich begeistert, was wir wieder für tolle Beiträge haben. Und ja, da freue ich mich sehr. Gerade wenn es darum geht, sowas wie so ein problematisches Konsumverhalten oder Sucht anzusprechen. Das ist natürlich auch schwierig, weil Menschen ja auch damit sich schnell in die Ecke gedrängt fühlen können. Ne? Wenn sie dann vielleicht irgendwo ertappt sind, sich schämen und gleichzeitig aber auch wissen, ich kann es eh nicht sofort ändern. Das ist natürlich sehr bedrängende Situation. Und da mit einer klaren, respektvollen Haltung, ne, das nehme ich wahr und gibt es da vielleicht irgendwie einen Bedarf, einen Unterstützungsbedarf, ne, darf ich meine Einschätzung sagen, ne, so man kann ja auch sich um die Erlaubnis auch erstmal holen, dass das doch sehr wertvoll und auch sehr hilfreich sein kann, ja.
Ja, total. Und was dazu ganz gut passt zu diesem Klaren und auch dem Loslassen, ist, dass man eben in der betrieblichen Suchtprävention empfiehlt, dass es einen Stufenplan gibt, der auch den Mitarbeitenden bekannt gemacht wird, vielleicht auch über eine Betriebsvereinbarung oder eine Policy. Und dass es so ist, sobald ja jemand irgendwie auffällig ist, und das, ich kann auch gerne nochmal in die Shownotes stellen, einen Leitfaden, wo man nochmal lesen kann, was sind denn auffällige Verhaltensmerkmale, was sind körperliche Veränderungen, die darauf hindeuten, der heißt Alkohol am Arbeitsplatz, eine Praxishilfe für Führungskräfte von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V., den ich wirklich richtig gut finde, wo Gesprächsführung vorgeschlagen wird und eben auch dieser Stufenplan erklärt wird, und der sieht eben vor, dass es eine bestimmte Anzahl an Gesprächen gibt, wo immer wieder sehr nett und respektvoll, aber eben auch sehr klar auf das Verhalten hingewiesen wird und nochmal Hilfsangebote gemacht werden, erklärt werden, wie man vielleicht an eine Therapie kommt oder wie man einen Entzug macht oder so und das protokolliert. Und dann aber eben auch nach dem zum Beispiel 5. Gespräch ganz klar ist, dass es zu einer Kündigung kommt und dass es eben dann, also kein Verhandeln mehr gibt. Ne? Das ist auch wieder dieses, ja, klar in der Sache, ne? oder hart in der Sache und weich in den Gesprächen, aber dass es ganz klar ist, das wird nicht ewig toleriert, sondern es gibt eine klare Erwartung und ja, man darf vielleicht auch mal rückfällig werden oder ne, so, aber ab einem bestimmten Punkt ist dann auch vorbei.
Und das ist ja auch wichtig, um selber nicht in so eine Co-Abhängigkeit zu kommen, die dann irgendwo das so mitträgt. Ne? Das kennt man ja, dieses Wort Co-Abhängigkeit, was bedeutet, wenn Menschen, sag mal, Entschuldigungen dafür finden, warum die Person, ne, die man da versucht, vermeintlich zu schützen, dann sich so verhält oder ne, wenn man dann die Flaschen wegräumt oder tatsächlich vielleicht sogar noch mit versorgt oder das herunterspielt oder beim Arbeitgeber anruft und den Menschen entschuldigt, warum der heute nicht kommen kann und so weiter. Und das einfach an der Stelle nicht hilfreich ist, weil wir da ja eine problematische Situation haben, die so bestimmt nicht besser wird. Also von alleine wird es dann meistens eher nicht besser. Und das da klar drin zu sein, sicher, also das ja einfach eher hilfreich ist, genau. Ich habe gerade überlegt, ob wir den O-Ton von der Mia Gato da jetzt mal so anfügen, weil ich nämlich dachte, wie ist es denn in Betrieben auf der Weihnachtsfeier mit dem Alkohol? Ne? Also muss man da dann auch einen mittrinken oder gibt es da mittlerweile auch schon ein bisschen mehr so ein Problembewusstsein, dass der gesellschaftliche Umgang mit Alkohol für Menschen, die da tatsächlich ein Problem mit haben, auch so ein bisschen scheinheilig oder so ist? Oder ne? Also es ist ja auf jeden Fall eher dann auf der einen Seite zu fordern, dass man bitteschön keinen Alkohol oder ein anderes Problem haben darf und gleichzeitig es ja wirklich auch schwierig machen kann, darauf zu verzichten, gerade wenn es um so soziale Geschichten geht. Und die Mia Gato, das ist eine freie Journalistin, die hat ein Buch über ihre eigene Alkoholabhängigkeit und langjährige Abstinenz geschrieben und ja, entmystifiziert jetzt auch so bestimmte gesellschaftliche Mythen. Das finde ich ganz spannend. Sie sagte, wir haben eigentlich eine kollektive gesellschaftliche Abhängigkeit vom Alkohol. Und das, ja, finde ich auf jeden Fall auch eine bereichernde Sichtweise.
Mein Name ist Mia Gato. Ich bin freie Autorin in Berlin. Ich bin Podcasterin im Soda Club Podcast, Podcast für Unabhängigkeit. Ich bin seit 7 Jahren nüchtern und ich habe darüber ein Buch geschrieben. Das heißt Rausch und Klarheit und ist im September bei Goldmann erschienen. Wenn wir gesamtgesellschaftlich unseren Alkoholkonsum, der ja recht hoch ist im europäischen Vergleich, verhandeln, dann gleicht das sehr doll der Verhandlung, die man auch in einer psychischen Abhängigkeit auf individueller Ebene hat, also mit sich selber. Man hat diese Verhandlung, wie viel ist es noch okay, wie viel ist richtig schädlich, wie schlimm muss es noch werden, damit ich ganz aufhören muss, wann muss ich verzichten, wie viel muss ich trinken, um mir das Trinken zu versauen. Man fragt sehr wenig danach, wie gut es ohne Alkohol sein könnte, sondern man fragt sich eher, wie schlimm muss es werden, damit ich diesen Verzicht in meinem Leben in Kauf nehmen kann. Und das machen wir gesamtgesellschaftlich genauso. Anstatt anzuerkennen, dass es wirklich ein ziemlich kostspieliges, toxisches Zellgift ist, fragen wir uns, okay, wie viel von dieser Giftigkeit, von diesen Gefahren und den Kollateralschäden können wir gesamtgesellschaftlich hinnehmen, bevor wir das aus unserem Leben streichen oder aus unserer Kultur streichen. Und das sieht aus wie eine psychische Abhängigkeit. Das sieht aus wie eine gesamtgesellschaftliche psychische Abhängigkeit von Alkohol. Wir erzählen uns auch auf individueller Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene sehr viele schöne Märchen über Alkoholkonsum. Das macht die Werbeindustrie, aber das macht auch die Popkultur, die Filme, die Fernsehserien haben das ganz lange Zeit gemacht, dass sie uns den Alkohol verkaufen als Vehikel für alle möglich attraktiven Werte, die wir begehren. Zum Beispiel für Geselligkeit, für Tradition, für Gemeinschaft, für Freundschaft, für Rebellion, für Abenteuer, für Liebe. Diese ganzen Dinge sind mit Alkohol verbunden. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die diese Verhandlungen gerade führen, also die sich überlegen, ob sie aufhören mit dem Trinken, da hört man dann ganz oft, dass diese Werte, an die der Alkohol ja gekoppelt wird, mit aufgegeben werden müssen, mutmaßlich. Also ich kann nicht mehr wirklich in eine Bar gehen, ich kann nicht mehr Spaß haben, ich kann keine Dates mehr haben, ich kann keine Freunde mehr haben, ich kann nicht mehr zum Fußball gehen, weil ich nicht mehr trinke. Das zeigt, dass wir den Alkohol schwer beladen haben mit allen möglichen Glaubenssätzen, die mit der Droge an sich eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Und das zu dekonstruieren hat mir sehr geholfen mit dem Aufhören, weil ich gemerkt habe, dass keiner dieser Werte auch nur annähernd irgendwas mit Alkohol zu tun hat.
Ja, auch ein toller Beitrag. Für viele geht es ja ums Wegnehmen, ne? Spaß wegnehmen, Genussmittel wegnehmen. Das heißt ja sogar Genussmittel und ne, irgendwie Dinge, die man dann nicht mehr darf und sich was verbieten. Und ich glaube, die Perspektive, das ist ja auch die Perspektive in diesem Bestseller Endlich Nichtraucher. Oder ich weiß gar nicht, heißt glaube ich einfach Endlich Nichtraucher, ne?
Ja, ja.
Genau.
LNK, Endlich Nichtraucher, das Leben keinen Spaß mehr. Das, ne, dein Gehirn erzählt dir dann auch, dein Leben wird keinen Spaß mehr machen. Du wirst nichts mehr genießen können. Genau, ja, ja. Das.
Ja, eher so den Blick auf die, ich sag mal, die Freiheit, ne? Und dieses ich entscheide selber und ich bin nicht die Substanz entscheidet und ich, ja, das immer mehr zu genießen. Genau. Ja, finde ich einen schönen Punkt.
Ja, total, ne? Also dass eigentlich nichts fehlt, ne? Wenn das so wenig auf die Welt kommen und ne, jeder kann sich ja auch an die Zeit erinnern, wo er noch nicht abhängig war, sozusagen, einem ja nichts gefehlt hat. Man war ja komplett. Und dieses ich brauche das erst später hinzugekommen ist. Und da verbindet sich, denke ich, auch wirklich unglücklich diese. Also das, ich sag mal, das süchtige Gehirn, das craved, dann sozusagen solche gesellschaftlichen Mythen auch nur allzu gerne erzählt. Ne, das stimmt. Also das, da kann man ja wirklich nie wieder Spaß haben. Oder dann ist man ja ein Langweiler oder eine Langweilerin. Ne? Also und das, ja, ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe auch noch gedacht, weil die Miyagato selber eben auch aus einer Suchtfamilie kommt, dass wir dieses Thema heute nicht so beleuchtet haben und dass wir da theoretisch auch noch eine ganz eigene Folge zu machen könnten. So was, ne, bedeutet es, ein Kind in einer Suchtfamilie zu sein oder groß zu werden? Das ist auch nochmal ein weiteres Feld. Ein bisschen haben wir die Co-Abhängigkeit ja gerade mal nur kurz erwähnt. Aber ich habe so das Bedürfnis zu sagen, dass wir das nur sehr oberflächlich heute alles ankratzen können, obwohl die Folge ja gar nicht so kurz wird. Und so, ja, wie ich es auch zu Beginn sagte, ne, so dieses, was es auch an Leid bedeuten kann und an wirklich schwierigen, verstrickten, komplexen Sachverhalten und dann aber eben auch wieder, wie wichtig es ist, auch manches auch so zu entdämonisieren und vor allem, wenn es zum Thema Schuld und Scham geht, da das leichter zu machen, darüber zu sprechen, auch wiederum so wichtig ist. Es ist halt ein Spannungsfeld, ne? Da ist ja der O-Ton, den du auch jetzt noch hast, passt da ja auch sehr gut zu. Nämlich jemand, der mit seiner eigenen Suchtgeschichte hilft, in Betrieben das Thema zugänglich zu machen.
Genau. Und bevor wir den letzten O-Ton hören, gibt's noch eine Neuigkeit, die ich verkünden darf. Das habe ich am Anfang gar nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es bei dir noch Updates gibt, aber der Fabian Weihrauch, den wir gleich hören, der ist selbstständiger Trainer unter anderem bei der Haufe Akademie und der wird da mein Kollege und zwar, weil ich für die Haufe Akademie eine ja Ausbildung für mentale oder psychische Ersthelfer entwickeln werde, die dann im Frühjahr live geht und genau und da eben auch das Thema Sucht vorkommt und der Fabian da Kollege wird und genau, ich freue mich total, weil ich das Thema psychologische Erste Hilfe in Unternehmen total mega finde, super, also eine total tolle Intervention, aber das, was es auf dem deutschen Markt gibt, also das kann ich empfehlen. Ich habe ja selber auch, bin selber auch nochmal ausgebildete Ersthelferin, das ist fachlich alles gut, aber es gibt so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen für die betriebliche Praxis und die Einbindung in die betriebliche Praxis und ja, und dann habe ich gedacht, ist das ja eine Chance, das vielleicht eben genau so zu machen, wie ich das gerne gebucht hätte als Personalerin. Und ja, das ist, daher kenne ich den Fabian und der hat uns einen O-Ton mitgebracht, den wir gleich hören können.
Super, dann hören wir mal rein.
Hallo, liebe Leute, mein Name ist Fabian Weihrauch. Ich komme aus dem wunderschönen Emmendingen, 15 Kilometer nordöstlich von Freiburg, aber natürlich nicht gebürtig, das wird man hören, dialektmäßig. Ich komme aus Übersweide, das liegt in der Nähe von Brandenburg. Ich bin mittlerweile seit 16 Jahren trockener Alkoholiker, habe so am Tag anderthalb Flaschen Korn und diverse Drogen konsumiert, eigentlich alles bis auf Heroin und bin Gott sei Dank durch Entgiftung, Therapie, Langzeittherapie und das volle Programm aus der ganzen Nummer rausgekommen. Habe dann mein Diplom geschrieben, Betriebswirtschaftslehre zum Thema Suchtprävention in Betrieben und arbeite seit nunmehr über 10 Jahren in diesem Bereich. Was bedeutet das? Ich gehe zu unterschiedlichen Unternehmen, auch Konzernen, aber auch zu öffentlichen Einrichtungen und mache dort Führungskräfteschulungen zum Thema Umgang mit suchterkrankten Mitarbeitern. Ich versuche ganz speziell aus meiner persönlichen Sicht des Alkoholikers, weil ich bin Alkoholiker, den Führungskräften zu vermitteln, wie reagieren eigentlich suchtkranke Menschen und vor allen Dingen, warum reagieren die so? Weil das große Problem ist, mit den Menschen umzugehen, mit den Menschen in der Kommunikation zu sein und zu begreifen, wieso, weshalb, warum sie so handeln. Und der Ansatz, den ich verfolge mit meiner Präventionsarbeit, ist, den Führungskräften zu erklären, warum reagiert er so und warum hilft es nicht, was du persönlich in deinem Kopf hast und dem versuchst beizubringen. Ich mache dafür Seminare, das sind meistens Tagesseminare, und wir gehen die gesamte Krankheitsgeschichte von mir durch anhand meines eigenen Beispiels und münzen das dann in die Praxis um. Ich mache aber auch Azubi-Trainings, wo es eigentlich darum geht, den Azubis dabei zu helfen, ein bisschen in der Selbstreflexion zu sein. Was ist okay, was ist nicht okay? Wo ist die Abgrenzung zwischen Genusskonsum? Wo ist die Abgrenzung zwischen einem Alkoholproblem? Und wann beginnt tatsächlich die Alkoholabhängigkeit? Meine Arbeit wird tatsächlich immer mehr angefragt. Hintergrund ist natürlich die Fürsorgepflicht des Unternehmens. Das heißt, der Unternehmer muss Sorge tragen, dass seine Führungskräfte bei den Angestellten ordentlich reagieren und dass diese dann auch im Rahmen der berufsgenossenschaftlichen Absicherung ordentlich funktioniert. Das wiederum ist die Fürsorgepflicht und das ist der Inhalt meiner Seminare. Ich bringe die Führungskräfte bei, in einer Ausnahmesituation mit suchterkrankten Mitarbeitern richtig zu handeln, dass keine Haftungsgründe bestehen oder dass das Unternehmen der Fürsorgepflicht nachkommt. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, ein ganz interessanter Typ. Mit interessant meine ich, dass ich nicht so dem optischen Rahmen der Normalität entspreche, was natürlich ein Stück weit auch mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Aber ich liebe, was ich tue und ich glaube, deswegen funktioniert es auch ganz gut. Bei Fragen kommt einfach auf mich zu.
Sehr sympathisch. Wie sieht er denn aus?
WhatsApp-Foto hat auf jeden Fall eine ganze Menge Tattoos zu bieten.
Sehr schön.
Das ist wahrscheinlich gemeint.
Toll, ja.
Ja. Genau, also in Betrieben kann man echt total viel zu dem Thema machen. Wie gesagt, das geht von Policies oder eben bestimmten Gesprächsplänen und Vereinbarungen, ne, Vorlagen, die man dafür fertigen kann. Natürlich auch zum Thema Führungskräfte-Enablement oder dass man auf Gesundheitstagen, ne, das mal zum Thema macht und das mal für alle Mitarbeitenden dazu aufklärt. Das geht in Richtung psychologische Erste Hilfe, Gesprächsführung, für wenn man um jemanden besorgt ist. Sowas kann man machen und auch dazu kann ich nochmal was in die Shownotes stellen. Ich habe einen Überblicksartikel gefunden über alle Studien, über Best Practices für kleine und mittelständische Unternehmen, die ich gut finde. Auch das gerne in die Shownotes, wer sich da nochmal weiter vertiefen möchte und denkt, ah ja krass, das Thema haben wir ja noch gar nicht so auf dem Schirm oder noch nicht verschriftlicht oder noch kein Konzept dafür. Genau. Ja, das ist aber in der Tat, das vielleicht noch so als ein kleiner Exkurs, total schwierig. Also wenn man als Personalerin die Aufgabe hat, sich um dieses Thema zu kümmern, damit macht man sich nicht beliebt, kann ich sagen. Wenn man in einem Unternehmen irgendwann mit dem Thema, ja, kein Alkohol am Arbeitsplatz oder zur Arbeitszeit oder bitte auch keine Flaschen irgendwo in den Räumen stehen haben und nein, wir trinken jetzt nicht immer einen Sekt, wenn jemand irgendwie befördert wurde und ne, beim Brunch muss auch keiner einen Sekt mitbringen und so weiter und so fort, weil das für viele junge Unternehmen so dazugehört, ne, dieses und dann trinkt man abends noch ein Bier zusammen und dann steht das da und dann gibt's vielleicht den Glühwein und dann und so weiter, also da macht man sich nicht so beliebt, wenn man dann kommt und sagt, so, das ändert sich jetzt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch schwierig da, ne, so, also Menschen, also es geht ja auch darum, so Bewusstsein zu schaffen und nicht einfach nur so lustfeindlich und zurück an die Arbeit und ne, jetzt dürfen wir hier keinen Spaß haben, sondern eben, ja, da ein, wie gesagt, sehr bewusstere, schützende Umgang und auch so ein bisschen so die Fürsorgepflicht, die man hat, der auch so gerecht zu werden. Und ja, ich möchte auf jeden Fall nochmal abschließend sagen, dass das Thema Sucht in allen gesellschaftlichen Schichten und überall vorkommt. Wenn wir über Arbeit reden, ich weiß, ich habe jetzt keine validen Daten, aber das, ich sag mal, es gibt ja so Studien, die zeigen, dass auch sehr verbreitet ist unter LehrerInnen, unter ÄrztInnen, ne, so überall, wo nur Arbeitsdruck ist und dass das genau, ne, nicht sich auf eine bestimmte soziale Gruppe beschränkt, sondern wirklich überall vorzufinden ist und von daher auch überall wichtig ist, wenn wir dem konstruktiv begegnen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es ganz mal wieder auch sehr lehrreich. Also je mehr ich mich im Vorfeld auch mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr Lust habe ich auch auf das Thema bekommen einfach. Hätte ich gar nicht gedacht. Und genau.
Ja, total. Und es ist so vielschichtig, ne? Wir haben jetzt ja auch nur angerissen, was so an vielleicht auch heilenden und therapeutischen Möglichkeiten es so gibt auf dem Markt und was es da für Trends gibt, ne? Also, was weiß ich, so Ayahuasca-Zeremonien oder so, ne? Microdosing und solche Themen. Und da gibt's ja auch immer mehr auch Wissenschaft zu. Eine Sache, die ich noch empfehlen kann und auch in die Shownotes packen würde, ist, auf Netflix gibt's eine Serie, die heißt Goop Lab von Gwyneth Paltrow. Und da, die testen verschiedene Dinge, ob die gut sind für unsere Psychologie. Psyche und berichten darüber, Eisbaden zum Beispiel oder Atemübungen und so weiter und so fort. Und eine ganze Folge dreht sich um das Thema Substanzen und psychedelische Substanzen. Und da wird auch so eine Ayahuasca-Zeremonie zum Beispiel gezeigt und jemand aus dem Team ist dabei und die erzählen dann, wie sie es empfunden haben. Und das fand ich auch irgendwie nochmal eine interessante Perspektive auf das Thema. Also das könnte man auch nochmal als Erweiterung sich anschauen, wenn man das spannend
Ich sehe schon, wir könnten irgendwie direkt noch eine Folge dranhängen. Irgendwie, alles klar. Aber dann machen wir trotzdem angesichts der Zeit jetzt hier erstmal einen Punkt.
Super.
Und freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.